Mit dieser Predigt heute schließe ich die Predigtserie Hoffnungsthemen ab. Und mein Wunsch ist, dass das, was ich uns heute weiter sage im Namen Gottes, das Thema abrundet. Und mir geht es so, das, worüber ich heute predige als Hoffnungsthema, ist für mich selbst das Wichtigste von all den Hoffnungsthemen, die ich in der Vergangenheit gepredigt habe. Denn heute geht es um das Thema lebendige Hoffnung. Und ich möchte mit euch gleich einen Jubeltext der Christenheit lesen. Wir lesen darin von einer unbeschreiblichen Freude über Gaben und Privilegien der Gott, die Gott der Vater seinen Kindern übergeben hat. Und es war mein Gebet und ist mein Gebet, dass diese Freude, die in diesem Text rüberkommt, uns wirklich ansteckt. Wenn ihr mitlesen möchtet, wir lesen im 1. Petrusbrief und zwar von Anfang an. Wir werden hören, wie Petrus einsteigt in diesen Brief, erstmal ganz förmlich mit der Briefeinleitung. Und dann steigt Petrus ein und thematisiert diese lebendige Hoffnung, diesen Glaubensschatz, den wir von Gott haben. Es ist ein Text, der uns vergewissern soll. Menschen, die wie Petrus Jesus Christus kennen, die mit ihm leben. Und er erinnert sie und damit erinnert er auch uns an einen Jubel über Gottes Güte und seine Großzügigkeit. Wir werden mit hineingenommen in die Perspektive, die der Glaube uns gibt und die über das Leben in der diesseitigen Welt hinausreicht. Und beim Lesen des Textes hatte ich wiederholt den Gedanken, wenn wir wirklich glauben, was Petrus uns da schreibt, dann werden auch wir voller Jubel und Freude darüber sein. Wir werden die lebendige Hoffnung in uns spüren und es wird uns jetzt und für alle Zukunft leicht fallen, auch anderen Menschen davon zu erzählen, was denn das Tolle an unserem Glauben ist, was unsere Hoffnung ist, diese lebendige Hoffnung, die wir nicht eintauschen wollen. Wo wir sagen, das halte ich fest, das ist von Gott für mich. Ich merke aber auch, wenn ich über diesen Text predige, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Ich glaube, wenn ich so ein Afrikaner wäre, der ganz frei wäre oder aus einer anderen Kultur komme, ich würde jubeln und springen und das hier mehr ausdrücken, was im Text steht. Ich gebe mein Bestes auf die Andreas-Weise, aber ihr dürft frei sein, ja, das so aufzunehmen, wie es euch entspricht. Ich lese uns nun den Bibeltext vor, 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 10, und zwar in der Hoffnung für alle Übersetzung. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar wiederkommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben gesucht und geforscht, was es mit dieser Rettung auf sich hat. Und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. Jetzt habe ich uns diesen Text einmal gelesen und ich will mit einer Frage einsteigen. Fühlst du dich angesprochen? Fühlst du dich hier von Petrus mitgemeint? Kannst du dich damit identifizieren, wenn Petrus einfach so von uns und von wir spricht? Und diese Frage ist wichtig, sie ist entscheidend. Denn ganz ehrlich, ich glaube, das macht einen Unterschied, ob wir uns gemeint fühlen, ob Petrus hier sozusagen zu dir redet oder ob du dich als ein Außenstehender des Glaubens empfindest. Wir merken es von Anfang an, Petrus schreibt ja diesen Brief an Christen und er bleibt voll in dieser Insider-Perspektive. Er hat jetzt gar nicht die Menschen im Blick, die Jesus Christus noch nicht kennen, sondern er ist mit denen zusammen, die wie er auch Jesus kennen und diesen Glauben erfahren haben, diese Beziehung mit Gott teilen. Also Petrus redet zu Menschen, die wie er an Jesus glauben, Menschen, die Jesus lieben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben und Menschen, die an Jesus glauben, obwohl sie ihn auch jetzt nicht sehen können. Menschen, die, weil sie Jesus lieben und an ihn glauben, voller Freude sind. Und was würdest du sagen? Bist du gemeint? Fühlst du dich gemeint? Redet Petrus von dir? Ich lese das mal Vers 8 und fühl mal in dich, hör mal in dich, ob du sagst, ja, das bin ich. Petrus schreibt, ihr habt Jesus nie gesehen und ihr liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt und eure Freude ist herrlich, ja, grenzenlos. Bist du das? Gehörst du zu diesen Menschen, die an Jesus als den gestorbenen und auferstandenen Gott glauben und ihn lieben, obwohl sie ihn noch nie direkt und leibhaftig vor sich gesehen haben? Und ich stehe hier und ich sage euch, ja, ich glaube das und ich liebe diesen Jesus. Hab ihn noch nie gesehen. Und doch sage ich, ich bin ihm begegnet. Doch sage ich, ich erlebe das als echt, diesen unsichtbaren Jesus, diesen unsichtbaren Gott. Und jetzt kommt ein Bruch in der Predigt, weil ich sage euch, wenn es dir so geht, wenn du so wie Petrus das glaubst oder wie ich das jetzt persönlich gesagt habe, dann bist du nicht normal. Solche Menschen sind nicht normal. Solche Menschen irritieren auch. Das ist echt speziell und das ist irgendwie nicht von dieser Welt. Und wir sollten uns nicht daran gewöhnen, dass diese Art, die Welt zu sehen, irgendwie natürlich sei. Das ist total abgefahren. Wenn man sich, wie ich schon, sehr lange in so fast sowas wie einer christlichen Blase bewegt, viel mit Menschen zu tun hat, die diesen Glauben auch glauben, dann nimmt man das, ich nenne das jetzt mal Besondere oder Grenzüberschreitende an diesem Glauben gar nicht so richtig wahr. Und man steht in der Gefahr, den Kontakt zu dem Unglaublichen zu verlieren, was wir da eigentlich glauben, sagen oder tun. Mit diesem Glauben verlassen wir eine Welt, die nur auf das rational Sichtbare begrenzt ist. Aber auch wenn wir diese Welt, die nur das Rationale kennt, verlassen, werden wir dabei nicht irrational. Wir werden oder wir sind dann transrational. Das ist so ein Begriff, vielleicht hat der ein oder andere den schon mal gehört, von Christian Schwarz habe ich den gelernt. Unser Glaube beinhaltet rationale Elemente, aber wir bleiben dabei nicht stehen, sondern Gott gibt uns eine Existenz in seiner oder Anteil an, oder Gott gibt uns eine Existenz in seiner transzendenten Welt und mit dem Glauben an Jesus gehören für uns dann diesseits und jenseits zusammen. Gott ist jenseitig. Und wenn Gott in dein Leben tritt, in mein Leben tritt, dann ist das nicht nur diesseitig, dann ist das Jenseitige, das Transzendente auch Teil von uns, vom Hier und Jetzt. Und weil beides zusammenkommt, das Transzendente und das Rationale, werden wir transrational. Transrational, aber voller Freude und Jubel. Und ich merke, wie in mir Freude und Jubel entsteht bei dem, was Petrus da beschreibt. Kannst du dich damit identifizieren? Und wenn du ja sagst, wenn du dich von Petrus mit gemeint weißt, dann kannst du alles, was ich jetzt sage, als eine Tat Gottes in deinem Leben anschauen, wertschätzen und dich wirklich mitreißen lassen. Weil das ist wunderbar. Lass uns einsteigen mit Vers 3. In Vers 3 ist die Rede von der lebendigen Hoffnung, die jeder Christ von Gott empfangen hat. Lass uns das anschauen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Was ist hier der Punkt? Der Punkt ist, Gott der Vater hat dir neues Leben geschenkt und greift das jetzt als eine Tatsache. Du gehörst zu Jesus, du vorher ja gesagt hast, du hast neues Leben bekommen. Und dieses neue Leben ist ein unvergängliches, ewiges Leben. Und es hat damit begonnen, dass Gott dich neu geboren hat. Und dieses neue Leben ist eine Tatsache, die wir jetzt noch nicht sehen, aber auf die wir hoffen. Wir kennen das, ja. Alles Leben braucht ein Leben, das es zur Welt bringt. Ich habe mich nicht selbst verdankt. Es brauchte meine Eltern, die mich geboren haben. Und auch geistliches Leben entsteht nicht von alleine. Dieses neue geistliche Leben braucht einen Erzeuger. Und das ist Gott. Und wenn du und ich an Jesus Christus glauben, das für uns wirklich ist, dann ist dieser Glaube in uns Zeugnis, dass wir dieses neue Leben, diese neue Geburt empfangen haben. Jesus Christus, Gott der Vater, hat dich neu geboren. Petrus nennt diese Hoffnung eine lebendige Hoffnung. Lasst uns an dieser Stelle einmal genau hinschauen, was gemeint ist. Ihr habt gemerkt, dass diese neue Hoffnung irgendwas mit der Auferstehung von Jesu zu tun hat. Wie kommt beides jetzt zusammen? Jeder Mensch weiß ja, dass er einmal sterben wird. Christ und Nicht-Christ haben das gemeinsam. Wir versuchen mit Ernährung, Medizin und gesunder Lebensweise möglichst lange und mit einer guten Lebensqualität die Wahrscheinlichkeit auf ein langes Leben zu erhöhen. Aber jeder Mensch weiß, das Leben wird enden. Unsere Lebenserwartung heute ist statistisch viel länger als zu denen Petrus damals geschrieben hat. Aber die Grundsituation ist die gleiche. Dieses Leben hat ein Ablaufdatum, wir werden einmal sterben. Und wenn das Leben endet, dann stellt sich die Frage, was bleibt von uns übrig? Also nicht, wie existiert das Universum weiter oder so, sondern jeder Mensch erlebt sich ja als Persönlichkeit. Ich bin Andreas mit allem, was zu mir dazugehört. Und du hast auch einen Namen und eine Persönlichkeit. Und die Frage ist, wenn du stirbst, was bleibt von dir als Persönlichkeit übrig? Was kommt danach? Für die allermeisten Menschen auf unserem Planeten gibt es für das, was danach kommt, keine Hoffnung. Weil Hoffnung gibt es nur, wenn es Zukunft gibt. Aber was ist die Zukunft für ein Leben, das endet und danach nichts mehr bleibt? Die Persönlichkeit ausgelöscht wird. Wenn das Leben endet und man aufhört zu existieren, welche Hoffnung bleibt dann? Wenn das Leben nur auf diese Welt begrenzt ist und wenn es auch auf dieser Welt endet, dann gibt es keine echte Zukunft und es gibt keine wirkliche Hoffnung. Dann ist alles hoffnungslos, denn dann steht am Ende nur der Tod. Die einzig rationale Gewissheit für alle Menschen ist der Tod, das Ende und damit die Hoffnungslosigkeit. Und nun passiert aber etwas Unglaubliches. Der transzendente Gott, der jenseitige Gott, kommt in diese Welt, in Jesus, auf diese Welt und er überschreitet die Grenze des Todes. Weil Jesus wurde ein Mensch wie du und ich, geboren von einer Frau, aufgewachsen, hat gelebt, mitten unter uns. Und dann lesen wir dieses Unglaubliche, dass dieser wirkliche Jesus, also wir müssten die Uhr der Zeit nur ein bisschen zurückstellen, 2000 Jahre, und dann wäre er da. Also es ist nicht nur gedanklich, sondern wir glauben als Christen das wirklich. Und dieser Jesus stirbt, aber er bleibt nicht tot, sondern er steht leiblich wieder auf. Jesus stirbt öffentlich am Kreuz und dann bleibt er nicht tot, sondern er geht durch den Tod hindurch und steht leiblich wieder auf. Und dann bleibt er trotzdem der Jesus, der er vor seinem Tod war, aber er ist verwandelt. Seine Jünger und andere Menschen sehen ihn in einem neuen himmlischen Körper. Es ist ein geistlicher Leib. aber ein echter Leib, den Jesus nach seiner Auferstehung hat. Und der Gedanke der Christen ist jetzt, wenn das bei Jesus möglich war, kann es auch für uns möglich sein. Wenn Jesus ein Mensch ist, der durch den Tod hindurchgeht und eine neue Existenz aber trotzdem Jesus ist, kann das etwas sein, das Gott auch für uns möglich macht. Und wenn das möglich ist, dann gibt es Hoffnung. Dann ist der Tod eben nicht das Ende. Und es ist ja kein Gedanke von den Jüngern allein, sondern es ist ein Gedanke, den Jesus seinen Jüngern von Anfang an mitgegeben hat. Jesus hat seine Jünger bereits vor seiner Kreuzigung gesagt, dass er ihnen ewiges Leben gibt, für das der Tod kein Ende bedeutet. Und dann gibt es diesen Vers in Johannes 11, Vers 25 und mit voller Überzeugung und Freude lese ich diesen Vers auf jeder Beerdigung, die ich halte, wenn ich einen gläubigen Menschen beerdige, umso fröhlicher. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Wir können uns leicht vorstellen, worin der Unterschied besteht, ob diese Hoffnung eine tote Hoffnung ist oder eine lebendige Hoffnung. Also eine tote Hoffnung ist eine Hoffnung, die nicht trägt, die nur auf Illusion gegründet ist. Aber eine lebendige Hoffnung ist eine Hoffnung, die wahr ist, auf die wir hinzuleben und die permanent Freude und Erwartung und in uns auslöst. Aber das Entscheidende für die lebendige Hoffnung ist eben diese Frage, hat die Auferstehung mit einem geistlichen Leib schon mal funktioniert? Ist das irgendwann in der Geschichte der Welt schon mal vorgekommen? Wo ist der Beweis dafür, dass es nicht nur Wunschdenken von Menschen ist, die die Endgültigkeit und die Hoffnungslosigkeit des Todes nicht akzeptieren wollen? Und Petrus nennt hier genau den entscheidenden Grund für diese lebendige Hoffnung. Es ist, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine Tatsache im Glauben, die in dieser Welt geschehen ist. Und lass mich dir heute die Frage stellen, fühlst du diese lebendige Hoffnung in dir? Fühlst du in dir, dass du eines Tages mit einem neuen himmlischen Körper auferstehen wirst? Wenn Jesus vorher wiederkommen sollte, dann werden wir mit dem neuen Körper überkleidet. Und wenn nicht, dann sterben wir und dann kriegen wir ihn. Also egal, ob das so oder so läuft, aber das ist das, worauf wir zugehen. Hat dein Leben diese Perspektive, dass du weißt, das ist meins, das ist mein Erbe? Wisst ihr, ich will noch lange leben, weil ich lebe gerne. Aber ich finde es so tröstlich, dass mit 70, 80 oder 90 Jahren, die so schnell vergehen, fragt man alte Menschen, die schon viele Jahrzehnte hinter sich haben, die sagen, manches ist die Zeit schnell vergangen, dass das Leben damit nicht endet, sondern diese Ewigkeitsperspektive hat. Und fühlst du diese lebendige Hoffnung, dass deine Zukunft eine herrliche Ewigkeit mit Gott und der ganzen Gemeinde Jesu sein wird und dass es danach nicht schlechter, sondern herrlicher sein wird als heute? Petrus sagt, dass diese Hoffnung ein Erbe ist, das Gott dir heute schon zusagt. Hör das in Vers 4. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Niemand kann dir diese Gabe Gottes nehmen. Sie wird, so wie wir jetzt hier zusammen sind, sehen wir davon noch nichts, von dieser Herrlichkeit, aber es ist ein Erbe. Und wenn du ein Kind Gottes bist und das weißt du in deinem Herzen, dann ist das dein Erbe. Du hast einen Anspruch darauf. Und am Ende der Zeit wird es sichtbar werden. Und bis dahin bleibt Hoffnung, aber nicht vage, sondern eine gewisse Hoffnung. Es ist eine lebendige Hoffnung wegen dem Glauben an das neue Leben, das Gott geschenkt hat und in dem Glauben an die Auferstehung von Jesus Christus, die geschehen ist. Gott selbst wird mit seiner Kraft uns im Glauben und in der Hoffnung auf die Auferstehung stärken, so lange bis es geschieht. Wir haben in dem Text auch von Leidenszeit gelesen. Es wird Anfechtungen geben. Jeder auf seine Weise merkt, das Leben geht nicht nur easy, nicht nur leicht. Aber das, was dich und mich hält, ist die Kraft Gottes. Und das steht in Vers 5. Bis dahin, bis wir es eines Tages sehen werden, wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil er ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Ich finde es tröstlich, dass es nicht zuerst auf mich ankommt, sondern auf Gott ankommt, der mich bei sich hält, meinen Glauben stärkt durch seine Kraft in mir. Und das Gleiche gilt für dich auch. Gott gibt jedem Christen mit dieser Hoffnung auch ein Ziel des Glaubens. Und es ist auch schön, also ein Ziel, gerade bei so einem Langstreckenlauf, Marathon, wo will der unbedingt hin? Was will der unbedingt schaffen? Die ersten Meter sind einfach, die ersten Kilometer, aber dann zum Ziel hin wird es immer anstrengender. Aber die Sehnsucht ist da, die Ziellinie ist da, der Läufer weiß, ich will darüber. Und genauso ist das auch mit unserem Ziel des Glaubens. Und wisst ihr, wenn wir keine Ausdauer mehr zu haben scheinen, auf das Ende zugehen, gerade wenn es auch hart werden würde, dann gibt es diese Kraft Gottes, wo Gott sagt, es ist mein Wille für dich, dass du diese Linie überschreitest. Ich finde diesen Gedanken so schön, auch tröstlich. Ja, wir kommen darüber, wegen Gott. Er selbst wirkt mit seiner Kraft ganz entscheidend dafür, dass du und ich über diese Ziellinie kommen und unser Erbe, das neue Leben, nicht nur glauben und hoffen, sondern eines Tages sichtbar erfahren. Weil Gott uns bei sich hält, haben wir eine Gewissheit. Es ist, wie Petrus in Vers 9 schreibt, ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Und da können wir Amen dazu sagen. Wegen Gott. Lasst uns an dieser Stelle einmal zusammenfassen, was wir eben gehört haben. Es gibt durch den Glauben an Jesus Christus eine lebendige Hoffnung. Es gibt die echte Möglichkeit, die Grenze des Todes und der Hoffnungslosigkeit in der diesseitigen Welt einzutauschen und stattdessen eine lebendige Hoffnung und zuverlässige Hoffnung zu haben, die eine Ewigkeitsperspektive hat. Wie schön ist das? Und wisst ihr, wir gönnen es uns einfach mal, aus dieser guten Botschaft jetzt keine evangelistische Botschaft zu machen, weil das macht Petrus auch nicht und ich mache das jetzt auch nicht. Petrus schreibt hier an Christen, mit denen er einfach die Freude über die großen Gaben der Barmherzigkeit Gottes teilt, die Gott in ihr Leben als eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Und jetzt freu dich einfach mit, wenn du das kannst. Ich freue mich. Und ich nehme mich heute auch an dieser Stelle zurück und lade jetzt nicht ein, sondern sage, das darf später sein. Heute freuen wir uns einfach, alle, die diesen Glauben teilen. Und wenn du dich gemeint und angesprochen fühlst, hey, dann jubel, so wie es dir entspricht, wir als Deutsche, mach's innerlich, ganz in der Stille. Wisst ihr, ich möchte mit euch erleben, wie sehr uns diese lebendige Hoffnung des christlichen Glaubens auch verbindet, weil wie herrlich ist das? Ich möchte erleben, dass wir wirklich stolz darauf sind, auf diesen Gott, der uns da mit hineinnimmt und uns diese Perspektive gibt, der uns aus einer Welt, die im Diesseits begrenzt ist, Anteil gibt an seiner jenseitigen, transzendenten Welt. Und zwar nicht mit viel Raterei und Spekulation, sondern mit viel Gewissheit wegen Jesus Christus. Es ist Gott der Vater, der uns diese lebendige Hoffnung und diese Ewigkeitsperspektive gibt. Es ist unser Erbe. Und er bewahrt unseren Glauben mit seiner Kraft, damit jeder von uns das Ziel dieses Glaubens auch sicher erreicht. Und das werden wir mit der Hilfe Gottes, jeder von uns. Und wenn wir einmal sterben, sehen wir uns wieder vor dem Thron von Jesus Christus. Halleluja. Amen. Und nun lade ich uns ein zum Gebet, jeder, der möchte. Und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft damit beenden, dass wir zusammen das Vaterunser miteinander beten. Lasst uns zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Jetzt frage ich, haben wir noch ein Lied, Christian? Dann singen wir jetzt ein Lied mit zusammen und dann kommen Ansagen und der Segen.